Studio F bei FSK 93,0 und 101,4 im Kabel. Wir sind jetzt im Gespräch mit Magdalena Masowski. Ich hoffe, ich habe den Namen gut ausgesprochen.
Absolut.
Und wir wollten dich fragen, was die wichtigsten Veränderungen waren in Budapest. Das ist ja eine Stadt, mit der du sehr viel Kontakt hast.
Ja, also du hast vorhin auch in deiner Einführung erzählt, ob man sich in Budapest oder ob man sich in diesen Städten, also die wichtigste Frage wäre, ob man sich in diesen Städten wohlfühlen kann. Mhm. Also ich kann von Budapest aus sagen, dass man sich hier wahnsinnig, im Moment bin ich ja hier, in Budapest, dass man sich in Budapest wahnsinnig wohlfühlen kann. Aber das heißt nicht, dass die Situation rosig wäre. Also das sind zwei verschiedene Sachen, aber Budapest ist abgesehen von der Situation noch immer eine irrsinnig prickelnde Stadt. Ich kenne nur eine Stadt, die prickelnder ist, das ist vielleicht Berlin, aber für mich ist Budapest wahnsinnig prickelnd und gut und sehr, sehr spannend, was hier alles abläuft.
Oder
unter anderem, ja?
Genau, du machst mich neugierig, erzähl.
Ja, genau. Unter anderem zum Beispiel diese, die ich immer nenne, so zivile Organisationen, die ich so demokratische Sprossen nenne, die aus dem Boden schießen, die haben jetzt zugenommen und also die entstehen überall wie Pilze aus dem Boden, so ganz kleine, die sind nicht so konkret definiert, aber sie sind, also im Moment geht es darum, dass sie halt mit diesem jetzigen Regime nicht einverstanden sind, also im Moment richtet sich das alles noch gegen etwas als für etwas, mhm. aber immerhin erscheinen auch schon Reaktionen, die man als für etwas, also nämlich für die Demokratie definieren kann. Jedenfalls war in Budapest am 23. Oktober, das ist der Nationalfeiertag, zum Gedenken der Revolution im Jahre 1956, damals gegen die sowjetische Besatzung. Und jetzt am 23. Oktober gab es eine große, große Demonstration, an der 80 bis 100.000 Teilnehmer gezählt wurden. Und das in einer Zeit, in der sich die Menschen eigentlich nicht so richtig auf die Straße trauen. Viele haben zum Beispiel den Organisatoren gesagt, das haben sie überall auf dem Facebook und in alternativen Medien so erzählt. Viele Leute, die gefragt wurden, ob sie teilnehmen, haben erzählt, sie trauen sich nicht, weil sie dann gefeuert werden. Das heißt, heutzutage in Ungarn eine Demonstration teilzunehmen, heißt, man spielt eigentlich mit seiner Existenz, man spielt eigentlich mit seiner Stelle. Und trotzdem haben 80 bis 100.000 Leute teilgenommen. Und die Stimmung war überhaupt nicht aggressiv, überhaupt nicht also sehr, sehr entschieden gegen das System. Es hieß auch, uns gefällt das System nicht. In Ungarisch heißt es nem tetszik a rendszer, also noch immer gegen etwas. Aber es war sehr lustig mit einem mit sehr guten Bands, auch Roma-Bands und so weiter. Es war sehr gut. Was ich ein bisschen vermisst habe, war die klare Feststellung für die Demokratie. Also man kann hier in Ungarn, so wie ich das sehe, die Demokratie nicht so entschieden oder klar definieren. Aber trotzdem war das sehr gut. Und das war das eine. Diese kleinen zivilen Organisationen, die jetzt aus dem Boden schießen, wollen die nächste riesengroße Demonstration organisieren am 15. März. Das ist ein weiterer nächster nationaler Feiertag. Und bis dahin entsteht wohl auch eine neue Partei aus einer dieser Organisationen und aus einer dieser Organisationen. Und sie wollen auch einen alternativen Präsidenten feststellen und so weiter. Dann war ich zum Beispiel vorgestern, also am Mittwoch, bei der Konstituierenden-Sitzung einer neuen Bewegung, und diese Bewegung heißt Bürgerrechtsbewegung. Die scheint auch sehr, sehr interessant zu sein. Ich bin da auch Mitglied geworden. Und die entwickelte sich aus der Roma-Bürgerrechtsbewegung. Das ist also deklariert für die Rechte der Roma in erster Linie, aber auch für die Rechte der Armen und Obdachlosen und so weiter. Aber in erster Linie für die Rechte der Roma. Und also diese Bewegung will sich für die Roma einsetzen. Und das ist auch eine finde ich, also da hat man die demokratischen Ansätze schon sehr klar definiert. Insofern bin ich wahnsinnig positiv überrascht davon und bin sehr gespannt, was da weiter passiert. Ich werde auf jeden Fall weiterhin teilnehmen an den Sitzungen und auch an der Arbeit von dieser Bürgerrechtsbewegung. Und ja, hast du jetzt eine weitere Frage?
Ja,
Oder?
genau. Für Leute, die gar nichts mitbekommen haben, was in Ungarn passiert ist in letzter Zeit. Viktor Orban wurde jetzt vor 2 Jahren mit einer Dreiviertelmehrheit gewählt. Kommt hin,
Vor
oder?
anderthalb
Vor
Jahren.
1,5 Jahren. Und verändert gerade systematisch eigentlich das System zu etwas, wo ich gar nicht mehr umhin kann, als das einen neofaschistischen Staat zu nennen. Das ist das System, worüber gesprochen wird, oder? Also, weil ich meine, es gibt jetzt überall diese Demonstrationen gegen das System und es sind aber ganz unterschiedliche Systeme. Könntest du das System quasi noch mal kurz beschreiben?
Genau, also vor anderthalb Jahren hat die Fidesz, das ist die ehemalige größte Oppositionspartei, Fidesz-Bürgerunion ist der richtige Name, die richtige Bezeichnung, und die KDMP, das heißt die christlich-demokratische Volkspartei, die haben in einer Koalition die Wahlen mit einer Zweidrittelmehrheit gewonnen. Und in diesen anderthalb Jahren, eigentlich schon im ersten Monat, hat diese Koalition das gesamte politische Leben in Ungarn umgekrempelt, und hat eigentlich alles, man kann sagen, gleichgeschaltet, angefangen von den Medien, bis hin zu den Gerichten und zum Verfassungsgericht und so weiter.
Zu den Universitäten, den Theatern.
Ganz genau, ganz genau. Die ganze Wissenschaft ist ziemlich gleichgeschaltet worden. Ich nenne, also das heißt, an den Universitäten so wurden leitende Angestellte oder halt Rektoren und so weiter ausgetauscht gegen völkisch denkende Menschen. An der Ungarischen Akademie der Wissenschaften wurden in den wichtigsten Forschungsinstituten die Leiter ausgetauscht und so weiter. Also es gibt überhaupt keinen Bereich, der nicht mit eigenen Leuten ersetzt worden wäre. Und so wurde in diesen anderthalb Jahren praktisch die demokratisch denkende Intelligenz, die demokratisch denkende Opposition fast ausgeschaltet. Aber das ist noch nicht passiert, das ist noch nicht der Fall. Aber zwischendurch war man wirklich sehr, sehr pessimistisch. Die Medien wurden so weit gleichgeschaltet, dass zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien und die sogenannten nationalgesinnten Medien von dieser Demonstration nur am Rande gesprochen haben, als ob das überhaupt kein Ereignis gewesen wäre. Also man muss sich das vorstellen, beinahe 100.000 Menschen in der Innenstadt und die Medien berichten kommen, die Nationalgesinnten und die Öffentlich-Rechtlichen berichten kaum davon. Es gibt nur ganz wenige kritische Medien. Ich würde gerade mal eine Wochenzeitung, zwei Tageszeitungen nennen, und ein Radio, nämlich das Clubradio. Das ist sehr bekannt, das Clubradio in Ungarn. Dieses Radio ist gerade dabei einzugehen. Also bestimmte Sendegebiete mussten schon aufgegeben werden. Das neue Mediengesetz, also im Sinne des neuen Mediengesetzes, muss sich das Clubradio wieder neu bewerben für eine neue Frequenz. Aber die Ausschreibungskriterien sind so gestaltet, dass das Clubradio eigentlich keine Chance hat, weil es kein Musiksender ist. Also Musiksender, die ungarische Musik senden, die haben Chancen, oder eben christliche Sender oder eben sogenannte nationalgesinnte Sender. Und das ist jetzt meine Deutung, weil das mein Spezialgebiet ist. Ich forsche im Bereich völkische Strukturen in Ungarn. Alles, was nicht völkisch ist, soll eigentlich ausgeschaltet werden und zum Verschweigen gebracht werden. Die kritischen Philosophen zum Beispiel, wurden angeklagt, dass sie, also wegen, sagen wir mal, grob gesagt, wegen Steuerhinterziehung, man wurde, oder es wurde ihnen unterstellt, dass sie die Steuergelder mit Schubkarren aus der Akademie der Wissenschaften tragen und so weiter. Und das passiert alles in einer Konnotation, die man antisemitisch bezeichnen kann, weil nämlich, und dazu muss man diese ganze den ganzen Diskurs in Ungarn kennen, den ganzen völkischen Diskurs, das Wort Kommunist und das Wort Liberal oder Postkommunist oder auch Sozialist ist in dem völkischen Diskurs in Ungarn ein antisemitischer Code. Das heißt, wenn man das Wort Postkommunist oder linksliberal oder auch nur liberal sagt, ist es in diesen Zusammenhängen als verjudet zu verstehen. Und deswegen der Feind, die liberale Intelligenz und die sogenannten, in Anführungszeichen, Postkommunisten werden halt als verjudete Menschen angesehen und rausgeschmissen. Und das ist auch in diesem Sinne wurden zum Beispiel in den letzten Monaten aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Kossuth Radio und Pertöfi Radio und Bartók Radio, 500 bis 600 kritische Journalisten und Redakteure gefeuert. Und
Wahnsinn.
das geht so weiter, das hat noch immer nicht aufgehört und ja, das ist der Hintergrund zu meinem
Genau.
zu dem, was ich gesagt habe.
Und jetzt gehen auf einmal 100.000 gegen dieses Regime auf die Straße an einem Nationalfeiertag. Kannst du das nochmal mindestens mir ein bisschen begreiflicher machen? Was ist denn die Bedeutung von, also warum ist dieses an einem Nationalfeiertag auf die Straße gehen nicht völkisch?
Das ist schon, kann auch völkisch sein, an diesem Nationalfeiertag auf die Straße zu gehen. Das ist nicht der Punkt, sondern diese Demonstration war eben nicht völkisch, aber auch, also man hat gesagt, es sei demokratisch, aber wie hier eben diese ganzen zivilen Organisationen die Demokratie definieren, damit bin ich persönlich noch nicht so ganz einverstanden. Aber wenn man die Bilder gesehen hat, hat man gemerkt, dass zum Beispiel kaum ungarische Fahnen zu sehen waren, nicht einmal ungarische Fahnen, geschweige denn von diesen rot-weiß gestreiften Apartheid-Fahnen, die zum Beispiel in den letzten Jahren an Fidesz-Demonstrationen immer zu sehen waren. Also die
Wahnsinn.
Fidesz-Demonstrationen bzw. die Demonstrationen, die bei Fidesz oder im Sinne oder an der Seite von Fidesz organisiert wurden, die waren immer voll mit den ungarischen Fahnen und mit diesen rot-weiß gestreiften Apartheid-Fahnen, die eben die neofaschistischen Fahnen sind. Also, und hier am letzten Sonntag wurden überhaupt keine solche Fahnen gesehen. Gerade mal, ich musste mich umschauen, gerade mal ein, zwei, drei ungarische Fahnen, so als kleine Papierfahnen, Fähnchen wurden gesehen, aber sonst nichts. Und das ist zum Beispiel ein deutliches Zeichen dafür, dass es nicht völkisch gemeint war, aber ich denke, dass man in Ungarn diesen Unterschied zwischen völkisch und nicht völkisch nicht so richtig versteht. Das Problem versteht nicht, weil man im Problem drin lebt. Das ist meine Erfahrung in Ungarn. Leider, aber immerhin ist es ein sehr positives Zeichen und sehr spannend.
Das klingt toll. Jetzt möchte ich gerne, um nochmal zu der heiteren Note zu kommen, weil mich das wirklich sehr freut mit dieser Demonstration und dem, was du vorher erzählt hast, nochmal nachfragen, warum ist Budapest so prickelnd?
Budapest ist deswegen prickelnd, weil hier sich doch etwas tut. Die Menschen lassen oder viele lassen nicht mit sich alles machen. Sie lassen sich nicht alles gefallen. Das ist zu merken, das ist ganz deutlich zu merken. Der, nennen wir das Widerstand, ist noch nicht so richtig strukturiert. Das ist auch ganz deutlich zu merken, aber es entwickelt sich was. Und das ist sehr spannend zu sehen, wie das vor sich geht. Und ich versuche natürlich überall dort zu sein, wo ich kann und beobachte alles. Und das ist halt eben sehr prickelnd, dieser Prozess der Transformation mitzuerleben und zu sehen, das ist sehr prickelnd. Und Dabei passieren auch gute Sachen, was zum Beispiel auf dem Facebook passiert, das ist irrsinnig interessant. Dieses neue Medium, das Internet, lässt es zum Beispiel nicht zu, dass alles gleichgeschaltet wird. Und das ist total interessant zu beobachten. Und es ist übrigens bei weitem nicht so, dass das Facebook und das Internet überhaupt eine total anonyme Sache ist, das ist zwar am Anfang anonym, bis man sich kennengelernt. Es gibt irrsinnig viele Gruppierungen, die auf dem Facebook zusammenkommen und dann treffen sie sich auf einmal real und lernen sich kennen. Ich habe zum Beispiel auf diese Demonstration etliche in meiner Umgebung angesprochen und gefragt, ach sag mal, bist du nicht der und der vom Facebook? Und es hat sich herausgestellt, tatsächlich. Insofern,
Super.
ich bin total optimistisch, was das Facebook anbelangt und bin überhaupt nicht so feindlich dem Internet gesonnen. Auf jeden Fall kann man das Internet für eine Demokratie oder in diesen Transformationsprozess irrsinnig gut nützen. Und das ist absolut ein Mittel gegen die Diktatur. Und das merkt man jetzt. Das merkt man jetzt.
Okay.
Viele Menschen, noch einen Satz, viele Menschen übrigens, die sich nicht einmal auf die Straße trauen, weil sie ganz einfach vor antisemitischen Anschlägen Angst haben, mit denen bin ich auf dem Facebook in Kontakt und die erfahren auf dem Facebook von diesen Demonstrationen und so weiter. Oder ältere Menschen, die nicht können oder Leute, die auf dem Lande leben und nicht hinkommen können. Also es gibt sehr viele Sympathisanten, die aber über das Facebook sehr wohl informiert werden.
In den Zeitungen ging letzte Woche die Meldung durch, dass Obdachlosigkeit in Ungarn ab Dezember verboten sein soll, und zwar bei Geldstrafe oder aber auch Gefängnisstrafe. Kannst du dazu noch mal was erzählen?
Genau, das ist das Allerschlimmste vielleicht gerade mal in Budapest. Also von den Vorgängen auf dem Lande habe ich ja gesprochen. In Budapest haben die in den letzten Jahren die Armen und die Bettler, also die Zahl der Bettler und der Armen und der Obdachlosen hat in den letzten Jahren unheimlich zugenommen. Und es ist natürlich so, dass das mit Unordnung, also in Anführungszeichen mit Unordnung einhergeht. Und das, was als Unordnung von dieser neuen Regierung so aufgefasst wird, als Unordnung, sie haben gesagt, sie wollen Ordnung schaffen und alle Obdachlosen von den Unterführungen vertreiben. Und auch es ist tatsächlich, wie du sagst, unter Geldstrafe gestellt. Wie wir das formuliert, wie soll ich sagen, sich auf der Straße so aufzuhalten, als ob man dort wohnen würde. Also so irgendwie ist das in Amtssprache formuliert. Das heißt, alle werden vertrieben und zwar habe ich jetzt auch Analysen gelesen, wurden sie in die umliegenden Wälder um Budapest herum vertrieben, aber da geht es auch schon los, dass die aufgespürt werden und auch dort vertrieben werden, während die Infrastruktur, die Heime nicht ausgebaut sind, die sie empfangen können. Und nicht nur das ist per Geldstrafe verboten und es ist auch die Frage, wer diese 30 oder 50.000 Forint zahlen kann, der dann gefangen genommen wird oder halt angezeigt wird, die können es natürlich nicht zahlen und dann werden sie eingesperrt, so dass ich inzwischen gehört habe, dass die Gefängnisse absolut überfüllt sind und ja, also die Infrastruktur ist nicht ausgebaut und es geht also man weiß ja auch vom Rassismus und von dieser Menschenfeindlichkeit, von dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, dass sie sich natürlich nicht nur in Antisemitismus und Antiziganismus, sondern auch in Armenfeindlichkeit artikuliert. Und genau das ist in Budapest sehr, sehr stark zu spüren. Und in diesen umliegenden Ländern, in den umliegenden Wäldern hört man natürlich die haarsträubenden Sachen, also von den Obdachlosen. Sie werden zum Teil auch ermordet, ausgeraubt und so weiter. Jetzt sind Man hat auch damit begonnen, die Hütten oder ich weiß nicht, man kannte die nicht einmal als Hütten, die Verbleibe von diesen Obdachlosen auch wegzuputzen. Das heißt, es passieren tragische Sachen, sie werden ganz einfach niedergemacht und planiert, diese kleinen Siedlungen unter den Brücken oder in Parks oder wo sie hausen können. Und es gibt eine, die würde ich sehr, sehr gern erwähnen, eigentlich eine religiöse Gemeinschaft, eine religiöse Gemeinde, die methodistische oder ja, Methodisten, Brüder oder Schwestergemeinde, jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das übersetzen könnte, genau dort wurde jetzt zum Beispiel diese Bürgerrechtsbewegung gegründet in den Räumlichkeiten dieser Gemeinde. Aber diese religiöse Gemeinde tut unheimlich viel für die armen Obdachlosen und auch für die Roma. Und da wurde diese Bürgerrechtsbewegung gegründet und genau diese religiöse Gemeinde wurde praktisch verboten von der Regierung, weil die auch gleichzeitig eine kritische religiöse Gemeinde ist. Also das geht alles ineinander über und das ist sehr, sehr tragisch.
Eine Nachfrage noch, 30.000 bis 50.000 Forint ungefähr in Euro.
100 bis 200.000, 200 Euro. Man kann davon ausgehen, 100 bis 200. Ich weiß die genaue Summe nicht, aber diese Menschen sind wirklich so arm, dass sie sich das überhaupt nicht leisten können. Also sorgt die Regierung wahrscheinlich oder auch die Bürgermeister, die Einzelnen, die sind natürlich alle dabei, die sind alle, ich glaube, fast alle sind in Budapest in den einzelnen Bezirken auch Fidesz-Bürgermeister. Die machen natürlich alle mit. Und was auch noch verboten ist für Arme und Obdachlose, ist das, nennen wir mal das Containern, also das Rumwühlen im Abfall, in Abfallkübeln oder Abfalleimern. Es ist, wenn die dabei ertappt werden, dann werden sie auch bestraft. Das heißt, es ist ganz einfach unmöglich für sie, auch nur irgendwas rauszuholen von dem Abfall.
Also weder wohnen noch essen, kann man
Weder
zusammenfassen.
wohnen noch essen, genau. Und man befürchtet, dass sehr, sehr viele im Winter erfrieren werden. Und diese religiöse Gemeinde, ich muss auch den Namen des Leiters erwähnen, Gábor Iványi heißt er. Wenn man Bilder sieht, ist er ein wahnsinnig stämmiger Mann mit einem riesengroßen weißen Bart. Also er ist nicht zu übersehen, wenn man irgendwo Bilder sieht. Diese religiöse Gemeinde würde alle Unterstützung verdienen, weil da so viel getan wird für diese Menschen und die platzen aus allen Nähten. Das ist auch die John Wesley Hochschule bildet Sozialarbeiter aus und gerade diese religiöse Gemeinde hat so beheizte Straßen eingerichtet in einem ehemaligen Fabrikgebäude. Also die tun wahnsinnig viel und bekommen jetzt dann überhaupt keine Unterstützung vom Staat, so dass sehr viele Menschen einfach aus Solidarität bei der letzten Volksbefragung zum Beispiel angegeben haben, dass sie dieser religiösen Gemeinde angehören. Ja, also so eine Solidaritätswelle ist auch zu merken, aber dennoch ist das Geld absolut zu wenig.
Du gehst morgens auf die Straße in Budapest. Was siehst du, was magst du und was magst du nicht?
Was ich nicht mag, oh, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich bin vielleicht anders, weil ich ja alles beobachte. Im Grunde mag ich alles, weil ich so eine Art Monitoring betreibe und ich nehme alles mit einem wahnsinnigen Interesse auf und sauge alles, jeden Eindruck auf. Aber was ich nicht mag, ist, dass die Menschen bestimmte Pressematerialien, also Zeitungen, nicht öffentlich lesen können, zum Beispiel, weil sie dann angepöbelt werden, besonders wenn das so liberale oder linke, im westlichen Sinne linke Zeitungen sind, dann kann es sehr wohl sein, dass sie angepöbelt werden. Aber Budapest ist noch immer eine Ausnahme. im Verhältnis zu den anderen ungarischen Dörfern und Städten, zum Beispiel im Osten des Landes, die sind zum Teil absolut in der Hand von der rechtsradikalen Partei Jobbik, von der offen faschistischen Partei Jobbik. Und zwar so sehr, dass ich gerade in dieser Bürgerrechtsbewegung jetzt vorgestern gehört habe, dass nur, ich glaube, im letzten Monat, 50, etwa 50 Roma-Familien auswandern mussten nach Kanada, weil sie überhaupt keine Möglichkeit sehen. Und dazu muss man wissen, dass hier eine Art, dass wir in Ungarn sogenannte Zwangsarbeit eingeführt wurde. Das ist nicht mein Begriff, sondern das wird in Ungarn allgemein so genannt. Und zwar Leute, die keine Arbeit finden und Sozialhilfe berechtigt wären, die müssen jede Arbeit annehmen, ob sie gebrechlich sind oder nicht. Und wenn sie aus irgendeinem Grund nicht arbeiten gehen können oder wie auch immer, was auch immer passiert, und diese Arbeit verlieren, dann verlieren sie für die nächsten 3 oder 5 Jahre auch nur die Möglichkeit zu arbeiten. Und dann haben sie überhaupt keine Einnahmen. Und so, und da der Rassismus irrsinnig groß ist, sind natürlich Roma vor allem aus diesem Arbeitsprozess ausgeschlossen, und deswegen müssen sie fliehen. Und sehr viele fliehen, vor allem nach Kanada, weil sie in der Europäischen Union natürlich als ungarische Staatsbürger kein Asyl bekommen können. Und das ist also ein riesengroßer Unterschied zwischen Budapest und den anderen Teilen des Landes, vor allem den Teilen im Osten. Also das muss man auf jeden Fall wissen, dass Budapest noch immer ein liberales Pflaster ist, obwohl auch Budapest inzwischen einen Fidesz-Oberbürgermeister hat, nach 20 Jahren liberaler Kommunalführung wurde jetzt die Hauptstadt eingenommen, und das ist ein Wortschatz von der Regierung, von Viktor Orban. Jetzt haben wir, Budapest wird wieder Hauptstadt der Nation, hatte nach den letzten Kommunalwahlen gesagt. Wir haben die letzte liberale Bastion eingenommen. Und da, wenn
Aber
man
das,
sagt,
das finde ich wirklich auffällig, dass Sie all diese Begrifflichkeiten benutzen, weswegen ich jetzt auch seit einer Woche denke, ich nenne das nur noch neofaschistisch. Also dieser Beauftragte für die Lösung der Obdachlosenfrage, das ist doch Wahnsinn.
das ist wirklich ein Wahnsinn, und man muss, und auch ich muss sehr, sehr aufpassen, wie ich den Begriff Faschismus benutze. Also wenn ich den benutze, dann benutze ich den rein wissenschaftlich, und ich stütze mich sehr stark an den Faschismusforscher Roger Griffin. Und nach seiner Definition würde ich auch sagen, dass man in Ungarn sehr stark die Kultur des Faschismus, des generischen Faschismus, also des Faschismus in Reinform merken kann. Und in diesem Zuge wird alles gleichgeschaltet. Also wenn man Kultur als Kultur des Volkstums, Kultur des reinen völkischen, homogenen Magyarentums, Kultur einer Volksgemeinschaft nimmt, mit dem wichtigsten Punkt, dass die Erlösung der Nation eine sehr wichtige Rolle spielt. Die Nation muss man also erlösen von den Feinden. Und diese Erlösung der Nation, also die Sakralisierung, ist ein sehr wichtiges Moment. Und das ist zum Beispiel auch nach Roger Griffin ein äußerst wichtiges Moment in diesem generischen Faschismus. Und in diesem Zuge wurde zum Beispiel jetzt vor 2, 3 Wochen ein Theater, man kann nicht einmal sagen, dass es ein liberales Theater war, aber ein nicht so sehr national gesinntes, nicht so sehr völkisch gesinntes Theater, das wurde jetzt überspielt oder halt in die Hand gegeben von einer rechtsradikalen Partei, nämlich der MIEB. Und von dieser Partei MIEB haben wir schon lange nichts mehr gehört. Auf Ungarisch heißt es Magyar Igazság és Életpártja. Auf Deutsch könnte man den Namen übersetzen: Partei für magyarische Gerechtigkeit und magyarisches Leben. Und magyarisch deswegen, weil das eindeutig völkisch ist. Der Intendant ist der Leiter dieser Partei, der neue Intendant, nämlich István Csurka. Und der Direktor wurde ein Jobbik-Anhänger, also Anhänger der rechtsradikalen, der offen rechtsradikalen und faschistischen Partei Jobbik, nämlich György Dörner. Und der Dörner hatte in seinem Exposé geschrieben, dass er aus diesem Theater ein Hinterland oder ein Hinterfronttheater machen will, also dieses Theater zu einem Hinterfronttheater entwickeln will. Und das ist jetzt, das sei jetzt ein Anfang und danach kämen dann die weiteren Hinterfronttheater, die praktisch das kulturelle Leben von diesen dreckigen liberalen Ideen, und das ist ja ein antisemitischer Code, von diesen dreckigen Liberalen gereinigt, dass das kulturelle Leben von diesen dreckigen Liberalen reinigt. Und der István Csurka ist genau der gleichen Ansicht. Die ganze, wie soll ich sagen, Kommission oder das ganze Gremium, das diese Wahlen zum Intendanten und zum Direktor abstimmen sollte, war, ich glaube, mit einem Anteil 6 gegen 2 gegen die Wahl von Csurka und Dörner. Dennoch wurde der Intendant ernannt, also die rechtsradikalen Menschen. Und jetzt ist ein Aufschrei durch das Land gegangen, beziehungsweise durch die Theater. Aber ich muss sagen, sehr, sehr viele Theater sind bereits völkisch gleichgeschaltet, zum Beispiel auf dem Lande. Insofern, und die Regierung, ich weiß nicht, was das nützen wird. Und die Regierung hat wirklich beide Ohren zu und lässt überhaupt keine Kritik gelten. Also rationale Argumente zählen überhaupt nicht. Das Einzige, was zählt, ist zum Beispiel, jetzt vor kurzem hat der Dirigent Christoph von Dohnányi ein Gastspiel oder ein Gastdirigieren in Budapest im Opernhaus abgesagt, und zwar mit der Begründung, dass die Stadtführung, der Oberbürgermeister der Hauptstadt Budapest eben diesen rechtsradikalen Intendanten ernannt hat. Das ist ein sehr wichtiges Moment. Das finde ich äußerst gut. Es gibt auch andere Künstler, die nicht mehr nach Ungarn kommen. Meistens sind das Leute, die Ungarisch verstehen und oder aus Ungarn irgendwann mal emigriert sind. Zum Beispiel der Klavierkünstler András Schiff. Dann haben solche hochkarätige Dirigenten wie Ivan Fischer einige Gastspiele abgesagt, wegen dieser Tendenz in Ungarn. Und also sowas gibt es, aber leider noch immer nicht genug. Und ja, das ist, jetzt versucht man dagegen etwas, also zum Beispiel kommen jetzt immer mehr Schriftsteller, die verbieten, dass ihre Stücke in diesem Theater gespielt werden. Das finde ich auch sehr gut. Aber naja, die Schauspieler sind noch immer drin im Theater, weil sie natürlich auch Angst haben, dass sie nicht mehr, sie müssen sicherlich auch ihre Familien ernähren. Sie können sich nicht einfach erlauben, einfach zu kündigen oder gemeinsam aufzustehen. Also das ist eine irrsinnig schwierige Situation für Menschen, die dieser Regierung ausgeliefert sind und auch diese Stadtverwaltung von Fidesz.
Aber wie toll, dass dann 100.000 auf die Straße gegangen sind. Ich hoffe, es bleibt so energisch und friedlich. Ich hatte irgendwie oder letztens hat Nina ein Interview geführt, wo die Frau ein bisschen Sorgen hatte, dass es so bürgerkriegsähnliche Szenarien auch annehmen könnte. Ich drücke die Daumen, dass es das nicht wird und wir bleiben am Ball, oder?
Herzlichen Dank, ja. Und noch ein Satz. Stimmt, wir hatten auch Angst und auch die Organisatoren hatten Angst, aber da war eine wichtige, jetzt am letzten Wochenende, eine wichtige Verhandlung im Europaparlament. Es ging um Griechenland, davon haben alle gehört. Und zu dieser Verhandlung wurde eben Viktor Orban, also der Ministerpräsident von Ungarn, eingeladen. Und Dadurch, dass er eingeladen wurde, hat man eigentlich niemanden gefunden, der eine Rede hätte halten sollen, weil alles so auf Viktor Orban fokussiert ist. Und deswegen wurden die Feierlichkeiten zu diesem Feiertag von Fidesz, also von der Regierung, schlichtweg abgesagt. Ansonsten, wenn das nicht abgesagt worden wäre, hätte man sicherlich, ich hätte dann auch Schlimmes befürchtet, muss ich ehrlich sagen. Zudem war ja diese zivile Demonstration seit Monaten schon angemeldet. Und vor kurzem, also viel später als die ursprüngliche Anmeldung, hat die Regierung nur ein paar hundert Meter von der zivilen Demonstration entfernt ihre eigene Demonstration angemeldet. Was heißt, da wäre sicherlich was Schlimmes passiert, aber dadurch, dass die Regierungsdemonstration oder die Regierungsfeierlichkeiten abgesagt wurden, war die Stimmung so gelassen, ausgelassen und feierlich. Ich hoffe, dass das am 15. März so bleibt und vielleicht könnt ihr mal kommen, um mitzuhelfen. Das wär doch toll. Also am 15. März am Nachmittag, wenn ihr wollt, sehen wir uns in
Das wäre
Budapest.
toll. Ja, das werden wir mal planen.